Hallo und schön, dass du hier bist bei Verstehen statt Verbieten, dem Podcast für Eltern rund um das Thema Kinder und Medien. Mein Name ist Katja und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Im zweiten Teil der Blogserie Cybermobbing geht es heute um die verschiedenen Rollen beim Cybermobbing. Außerdem greife ich die Frage auf, wie ich als Elternteil erkennen kann, wenn mein Kind unter Cybermobbing leidet und wie sich Cybermobbing vorbeugen lässt. Aber zunächst mal zu den unterschiedlichen Rollen. Da gibt es den Täter, den Ausführenden, der nennt sich Bully. Dann den Betroffenen oder Geschädigten, das ist das Opfer. Als nächstes möchte ich die Unterstützer nennen. Die werden auch Verstärker oder Assistenten genannt und agieren auf der Täterseite oder sind eben mit der Tätergruppe verbündet. Die Verteidiger unterstützen das Opfer, sind also auf der Opferseite. Und als letztes gibt es noch die sogenannten Bystander. Das sind unbeteiligte Zuschauer. Die grenzen sich meist ab, reagieren gar nicht und finden das oftmals nicht gut, was passiert. Trauen sich aber nicht, irgendwas zu tun oder zu sagen, weil sie Angst haben, selbst in den Fokus des Cybermobbings zu geraten. Und ja, agieren deshalb meist gar nicht. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass sie auch deswegen nicht wirklich relevant sind. Aber auf den zweiten Blick lässt sich erkennen, dass sie eben genau durch ihre Position als Außenstehende die zentrale oder entscheidende Rolle beim Cybermobbing spielen können. Denn von ihrer Reaktion kann sehr stark abhängen, ob sich das Cybermobbing verschlimmert oder ob es aufgedeckt wird oder auch einfach von sich aus eingestellt wird, eingedämmt wird. Also sie spielen eine ganz entscheidende Rolle mit ihrer Reaktion. Und jetzt wollen wir uns auch mal anschauen, welche Reaktionen denn möglich sind bei Bystandern. Ja, als erste Reaktion wegschauen und ignorieren, das ist, wie schon angerissen, die häufigste Form, die vorkommt, wie sich ein Bystander verhält, einfach ganz oft in der Angst begründet, selbst zum Opfer zu werden. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ein Bystander zum Opfer Kontakt aufnimmt. Da ist es so, dass durch dieses Verhalten das Opfer vermittelt bekommt, dass Mitgefühl auf der anderen Seite da ist. Und das führt dazu, dass sich das Opfer nicht mehr so alleine fühlt und ja einen gewissen Rückhalt verspürt. Ein Bystander könnte auch online reagieren, sprich, dass er auf einer Social-Media-Plattform Beiträge, Bilder oder Kommentare von dem Mobber meldet und ihn blockieren lässt. Das Ganze passiert dann anonym, sprich, derjenige, der geblockt wurde, weiß nicht, wer ihn gemeldet hat. Von daher ist das für einen Bystander auch eine relativ unproblematische Sache. Die direkte Ansprache des Täters erfordert schon ein bisschen mehr Mut oder eine ganze Menge Mut. Da ist es allerdings so, dass vor allem in Klassen oder auch bei Vereinen das tatsächlich sehr viel bewirken kann, wenn der Täter offen darauf angesprochen wird, dass seine Aktionen einfach nicht gut ankommen. Und da ist es auch so, dass wenn das mehrere Bystander gemeinsam tun, sich das durchaus auch komplett einstellen kann, dass der Täter weiterhin seine Cybermobbing-Attacken tätigt, weil ihm so ein bisschen diese Zusprache und ja die Anerkennung von den anderen eben fehlt, die er dadurch erreichen wollte. Eine weitere Möglichkeit für einen Bystander ist, dass er Freunde anspricht und darauf aufmerksam macht, die das vielleicht auch noch nicht gesehen oder mitbekommen haben. Denn es ist gut möglich, dass die das auch nicht für gut heißen und somit so eine gewisse, ja, Gruppendynamik entsteht, aus der heraus man eben dann auch wieder gegen den Täter vorgehen kann. Dann gibt es noch die Möglichkeit zu einem Gespräch mit Eltern bzw. Lehrern oder grundsätzlich einer erwachsenen Vertrauensperson. Das ist immer dann eine sehr gute Idee, wenn ein Kind sich mit der Situation überfordert fühlt, vielleicht auch Angst hat oder das tatsächlich einfach schon größere Formen annimmt. Und da ist es immer ratsam, einen Erwachsenen mit hinzuzuziehen, denn oftmals lässt sich das Cybermobbing anders nicht beenden. Da ist tatsächlich nötig, dass ein Erwachsener dort eingreift und sich des Problems annimmt und gezielt dagegen vorgeht, ob das jetzt in der Schule ist, im Verein oder auch die Eltern, die dann dementsprechend Kontakt aufnehmen können, bis hin zu einer Anzeige bei der Polizei. Ja, du als Elternteil fragst dich jetzt möglicherweise, wie du erkennen kannst, wenn dein Kind Opfer von Cybermobbing geworden ist oder eben unter Cybermobbing leidet. Und an dieser Stelle möchte ich mal 10 mögliche Hinweise aufgreifen, auch ganz kurz und stichpunktartig, die darauf hinweisen können, dass Cybermobbing im Umkreis deines Kindes passiert oder eben selbst unter Cybermobbing leidet. Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass das so ist. Diese Hinweise sind zum Beispiel: Das Kind zieht sich zurück, meidet soziale Kontakte. Dann das Kind wird verschlossen, zurückhaltend und auch zunehmend ängstlich. Das Kind könnte unter Konzentrationsstörungen leiden. Hat vielleicht wenige Lust auf Internet, Handy, Tablet und benutzt das Ganze dann seltener. Dann schaltet es vielleicht den PC immer aus oder versteckt das Handy, wenn Eltern, Freunde, Bekannte in die Nähe kommen. Also man merkt, dass es einfach ja, was verheimlicht. Das ist ihm unangenehm, wenn die Eltern sowas vielleicht sehen. Dann ist das Selbstvertrauen des Kindes, was einfach nachlässt oder absinkt. Das Kind ist oft lustlos, antriebslos, hat selbst auf ein Hobby vielleicht gar keine Lust mehr. Und psychische Begleiterscheinungen könnten sein Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, schlechter Schlaf oder Schlaflosigkeit und auch ein gestörtes Essverhalten. Und wenn das Kind seine Optik radikal verändert, also von heute auf morgen irgendwie sich die Haare kurz abschneidet oder schwarz färbt oder so, das könnte eben auch ein Hinweis sein, vor allen Dingen, wenn das Cybermobbing sich vielleicht eben auf die äußere Erscheinungsform bezieht. Und ein Zeichen, was Eltern allerdings schon alarmieren sollte, ist, wenn das Kind sich selbst verletzt, beispielsweise durch Ritzen oder so. Ja, zum Schluss ist mir wichtig zu sagen, dass es bei all diesen Hinweisen sein kann, dass das Kind von Cybermobbing betroffen ist. Das alles muss aber nicht heißen, dass dem so ist. Also das ist mir ganz wichtig. Da einfach nur aufmerksam beobachten und ja, verstärkt in Kontakt bleiben mit dem Kind, um rauszufinden, an was diese Verhaltensveränderungen oder diese ja, gestörten Verhaltensweisen hinweisen könnten. Und die beste Möglichkeit, wie du dein Kind vor Mobbing schützen kannst, ist natürlich dem Ganzen vorzubeugen. Wie kann das passieren? Dazu hat die Uni Duisburg-Essen und die Landesanstalt für Medien NRW unter Einfluss verschiedener sogenannter Internetnutzungskompetenzen diese Beteiligung an Cybermobbing untersucht und herauskam, dass auf jeden Fall 3 Kompetenzfelder sehr ausschlaggebend waren, um Cybermobbing zu vermeiden. Und diese 3 Kompetenzfelder sind zum einen die reflektive Kompetenz. Da geht es um eigene und um die Inhalte anderer, die man eben kritisch analysiert. Dann die interaktive Kompetenz, dass man angemessen und gewissenhaft interagiert im Internet und allgemein eben die Kommunikation im Internet angemessen ist. Und als letztes die regulierende Kompetenz. Da geht es darum, den Internetkonsum eigenständig zu regulieren und sich selbst eben auch Grenzen zu setzen. Zusammengefasst lässt sich dann sagen, dass durch diese drei Kompetenzfelder das Kind sich relativ sicher im Internet bewegen kann, wenn es die gut abdeckt. Und das hilft eben, dass es einfach weiß, mit wem es welche Inhalte teilt, mit wem es wie kommuniziert und was es von sich selbst auch preisgibt. Und wenn es da sehr kompetent ist, dann lassen sich solche Cybermobbing-Angriffe zumindest relativ gut vorbeugen. Für dich als Elternteil ist es sehr wichtig, dass das Kind Vertrauen zu dir hat und weiß, dass es auch mit unangenehmen Themen auf dich zukommen kann und dass ihm dann möglichst nicht ein Handy- oder Medienverbot oder solche Sätze wie "Siehst du, es kommt davon, weil du immer im Internet rumhängst" erwarten, denn das wäre einfach kontraproduktiv. Und es ist ja auch so, dass dieses Cybermobbing dann dennoch stattfindet, auch wenn man dem Kind den Zugang zum Internet oder zum Handy verwehrt. Und um das Ganze abzurunden, ist es auch wichtig, dass du als Elternteil eine gewisse Medienkompetenz mitbringst, damit dein Kind weiß, wenn es zu dir kommt, dass du ein gewisses Verständnis hast, was da gerade passiert. Und ja, wenn es schon an dem Versuch scheitert, dir zu erklären, was überhaupt geschehen ist und wo irgendwas kommuniziert wurde oder geteilt wurde und dir da absolutes Verständnis fehlt, weil du einfach gar nicht weißt, wovon es spricht, dann ist es sehr schwer, beziehungsweise dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind dich nicht als Teil der Lösung betrachtet, relativ hoch, weil es sich dann lieber an jemanden wendet, wo sich tatsächlich Hilfe erwartet, weil es ja einfach auch ein unangenehmes Thema für das Kind selbst ist. Ja, und zum Abschluss hier eben noch ein Tipp. Also es lohnt sich definitiv für dich als Elternteil Interesse an der Lebenswelt deines Kindes zu zeigen, sich vielleicht auch mal die Lieblings-App oder die Lieblings-Internet-Plattform des Kindes anzuschauen oder zeigen zu lassen. Das lässt sich umso besser machen, je jünger das Kind noch ist, also je früher man da anfängt, desto besser, weil ja mit zunehmendem Alter haben die Kinder dann einfach kein Interesse mehr, den Eltern irgendwie was zu zeigen, wo sie sich bewegen. In jüngeren Jahren sind sie da noch ganz froh. Und das hilft einfach auch, dass man versteht, wie sich das Kind im Internet bewegt und auch, was das Kind an einer Plattform zum Beispiel so fasziniert. Und das Ganze nicht als Tabuthema zu machen und vielleicht auch mal am Essenstisch gemeinsam drüber zu reden, ist eine gute Sache und hilft, glaube ich, allen Beteiligten, dass man so einen gewissen Draht zueinander hat. Ja, das war's zur zweiten Folge zum Thema Cybermobbing. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und in der nächsten Folge geht es dann darum, wenn das Kind tatsächlich betroffen ist, was ich tun kann und wie ich meinem Kind helfen kann. Ich würde mich freuen, wenn du dann auch wieder reinhörst und bedanke mich fürs Zuhören. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und zum heutigen Podcast gibt's auch passend einen Blogartikel auf der Homepage www.verstehen-statt-verbieten.de. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächstes Mal wieder reinhörst. Bis dahin, tschüss!